Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tageszeitung Die Presse.
Passagen. Aus dem Radio Kulturhaus.
Bei den Passagen begrüßt Sie Heimo Gotler. Warum geht es vielen Menschen in unserer Gesellschaft nicht gut, obwohl viele von uns materiell so gut versorgt sind? Machen mehr Dinge, mehr materieller Wohlstand uns tatsächlich glücklicher? Fragen wie diese berühren nicht nur die persönliche Ebene, sondern sind von gesellschaftlich-systemischer Relevanz. Wie wird der Wandel sein können, den wir sehen wollen? Darum dreht sich das Gespräch mit der Autorin und Impulsgeberin Vivian Dittmar. Dabei wird deutlich, dass ein gutes Leben nicht im Widerspruch zu einem notwendigen ökosozialen Wandel der Gesellschaft steht, sondern im Gegenteil erst dadurch möglich wird. Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit lebendigen Beispielen und Impulsen zur Selbstreflexion werden hoffnungsvolle Perspektiven aufgezeigt und die Lust am Handeln geweckt. Ein Weckruf für eine echte Wohlstandsgesellschaft und für das, was wirklich wichtig ist. Als Autorin und Impulsgeberin für kulturellen Wandel engagiert sich Vivian Dittmar seit 2 Jahrzehnten für eine ganzheitliche Entwicklung von Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und Bewusstsein. Aufgenommen haben wir dieses Gespräch am 15. November im Klangtheater des Radio Kulturhauses in der Gesprächsreihe Im Zeitraum. Mit Vivian Dittmar spricht Johannes Kaup.
Vivian Dittmar, der Strom geht, wir haben Licht, die Leute sind rechtzeitig gekommen. Ich kam um 18 Uhr gerade erst mit dem Zug aus Kärnten an. Alles funktioniert. Großartig. Wir haben ein tolles System. Wir haben materiellen Reichtum, wir haben Infrastruktur. Wir haben viel Fortschritt in Wissenschaft und Technik. Wir haben Strom, Wasser, Nahrung im Überfluss, großartiges Gesundheitssystem, Bildungssystem, Grundsicherung, Pensionen. Sollten wir dafür nicht einfach nur Dankbarkeit zeigen und dass wir in einem noch nie gekannten Wohlstand leben und aufhören zu jammern?
Auf jeden Fall. Und zugleich ist es wichtig anzuerkennen, dass der Mensch nicht nur materielle Bedürfnisse hat. Und alles, was Sie jetzt genannt haben, sind Errungenschaften, die primär auf materiellen Wohlstand abzielen. Und da ist es wirklich sensationell, unfassbar, was wir erreicht haben. Und es ist so unfassbar, dass wir übers Ziel hinausgeschossen sind und dass wir alle in dem Bereich eher schon an einem zu viel leiden. Die meisten von uns haben zu viele Dinge in ihrem Leben, zu viele Angebote, zu viele Optionen. Und was zu kurz kommt wegen diesem zu viel, sind eben jene nicht materiellen Bedürfnisse, die viele von uns aus den Augen verloren haben und wo aber etwas von innen ausgehöhlt wird.
Sie sprechen ja von einer unsichtbaren Armut, unter der viele Menschen leiden. Welche Symptome zeigt denn diese unsichtbare Armut bei uns?
Ja, einige haben Sie schon genannt. Also das eine ist mal die permanente Hetze und der Stress, was heute einfach normal ist. Und dann auf der anderen Seite die absurde Situation, dass die Menschen sich die Zeit vertreiben. Also wir haben Zeitvertreibe. Und das zeugt von einem ganz tiefen Unfrieden mit der Zeit. Also wir können Zeit gar nicht mehr genießen. Und ein weiteres Phänomen sind die Süchte, die so normal geworden sind. Und da meine ich nicht nur die stofflichen Süchte, sondern ganz viele Verhaltenssüchte.
Zum Beispiel?
Ja, die Sucht nach Geld, nach Status, nach Konsum. Das sind Verhaltenssüchte, die nicht nur normal sind, sondern die zum guten Ton gehören. Also wer da besonders gut ist, diese Sucht zu erfüllen, der ist wirklich wer in unserer Gesellschaft. Auch wenn man genau hinsieht, dann merkt man, den Menschen geht es nicht gut.
In Ihrem Buch kann ich mich erinnern, an irgendeiner Stelle gelesen zu haben von einem Investmentbanker, der, ich glaube aus New York, der todunglücklich war, weil er nur 3,6 Millionen Dollar Bonus im Jahr bekommen hat.
Genau. Und das war so der Moment, wo er gemerkt hat, wo er aufgewacht ist und gemerkt hat, er ist süchtig. Er hat selber gesagt, ich bin wie ein Alkoholiker und ist dann ausgestiegen. Weil das war der Moment, wo er gemerkt hat, das ist ja völlig absurd. Und natürlich ist das ein Extrembeispiel, aber mit viel geringerer Dosis sind die meisten von uns unterwegs und hängen an einem Tropf und sind süchtig nach dem nächsten Kick. Und das hat auch eine biochemische Komponente, wo im Gehirn einfach das Belohnungssystem aktiviert wird und wir brauchen ständig den nächsten Kick. Ja, und ein weiteres Symptom unserer Armut ist die Einsamkeit, die ständig zunimmt. Und da beziehe ich mich jetzt auf Daten vor der Pandemie. Das hat mit der Pandemie nichts zu tun, sondern das sind systemimmanente Treiber, die dafür sorgen, dass wir immer mehr vereinsamen, vereinzeln, die Beziehungen immer weniger halten. Und das tut uns nicht gut.
Haben oder sein heißt unsere Veranstaltung. Und ich habe das natürlich entlehnt, Sie kennen, die meisten werden es kennen, aus dem das Buch aus dem Jahr 1976 von Erich Fromm, von diesem Sozialpsychologen. Und ich habe da mal nachgeguckt, was der schreibt, also vor 76, 46 Jahren. Ne? Da schreibt er, Zitat, wir sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen, einsam, von Ängsten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig. Jene Menschen, die froh sind, wenn es ihnen gelingt, jene Zeit totzuschlagen, die sie ständig einzusparen versuchen.
Genau.
Klingt bekannt. Mhm. Mir scheint, dass es heute mehr um Sein durch Haben geht. Ja? Also Haben nicht unbedingt nur materiell, sondern es gibt ja auch andere Dinge, die wir besitzen und haben wollen, wie Status zum Beispiel. Mhm. Ne?
Ja.
Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine Verwechslung, die passiert ist. Und ich denke, das ist ja genau das, worauf Fromm anspielen wollte, dass wir das verwechseln und dass wir meinen, wir müssen ganz viel haben, um wer zu sein. Also das sagen wir ja auch, dass der ist wer. Und damit meinen wir ganz viel Status und da gehört natürlich Materie dazu und da gehört aber auch ganz viel anderes dazu. Also Bildung ist ja auch Status oder der berühmte Stallgeruch ist Status. Und,
Influencer, wenn sie Follower haben.
Ja, die Follower, genau, das ist Status. Und das ist natürlich nicht Beziehungswohlstand, viele Follower haben. Mhm. Und was mir sehr nahe gegangen ist, ist eben die Erkenntnis, dass je mehr in einer Gesellschaft Ungleichheit herrscht, desto wichtiger wird Status und desto getriebener sind die Menschen, ihren Status irgendwie zu halten oder zu verbessern. Und das ist ein sozialer Überlebenskampf, der da passiert, der mindestens so stressig ist wie der physische Überlebenskampf. Und deshalb sind wir alle so gefangen in diesem, ja, Hamsterrad wird es ja oft genannt.
Wir leben also in dieser chronischen Unzufriedenheit. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn jetzt so viele bei uns auch in dieser, trotz der Überfülle und trotz der Sättigung der Bedürfnisse seelisch krank werden, ja, was steckt denn hinter diesen Symptomen dieser inneren Armut?
Also die innere Armut besteht ja aus nicht erfüllten Bedürfnissen. Und diese nicht erfüllten Bedürfnisse, die ich ja auch vorhin schon erwähnt habe, sind eben die Bedürfnisse vor allem nach Verbindung in unterschiedlicher Form. Und da ist zum einen die Verbindung miteinander, also das wäre Beziehungswohlstand, die Verbindung aber auch mit mir selbst, mit diesem Moment, auch mit meiner Tätigkeit. Und das sind verschiedene Dimensionen von Verbindung, die wir verloren haben. Und das macht uns unglaublich haltlos und führt zu einer ständigen inneren Not, die wir irgendwie überdecken müssen. Und dann werden wir ständig einer sehr, sehr ausgeklügelten, ich sage bewusst Propaganda und provoziere damit, also sagen wir mal Propaganda ausgesetzt, ich spreche natürlich von der Werbung, die uns ständig Bilder zeigt, die darauf abzielt, diese Not zu adressieren. Und die sagt, ja, wir wissen, du hast da eine Not. Hier ist die Lösung. Kauf das, mach das, diese Dienstleistung, dieses Produkt.
Ich kann dazu was sagen. Also der Chef von Harley-Davidson, das ist schon alt, das hat er in den 90er Jahren schon gesagt, wir verkaufen kein Motorrad. Wir verkaufen den Traum von Freiheit. Und die Menschen kriegen gratis ein Motorrad dazu.
Und das ist, wenn man sich die Geschichte des Marketings anschaut, und da spreche ich auch im Buch drüber, der Beginn des Marketings war eben, hier ist ein ganz tolles Produkt, kauf das Produkt. Aber schon bald wurde festgestellt, ja, die Leute haben alles. Die brauchen das Produkt nicht mehr. Und dann fing man eben an, Emotionen zu verkaufen und ein emotionales Angebot zu machen. Und das ist die meiste Werbung heute. Die verkauft eben Freiheit oder Beziehung oder Beliebtsein oder Sex oder was auch immer.
Mittlerweile gibt es sogar das Kultmarketing, also das mit spirituell, also die Produkte spirituell auflädt.
Genau. Ja. Und das ist die nächste Evolution des Marketings. Das kommt von Philipp Kotler, der Marketing-Guru schlechthin. Und er nennt das Marketing 3.0. Und das Spannende ist aber, dass er da sagt, das können wir nicht mehr fälschen, sondern das geht nur, wenn die Marke durch und durch ihre Werte lebt. Und das ist interessant.
Kennen Sie solche Marken?
Ja. Ich habe ja lange Unternehmen begleitet in diesen Prozessen und es gibt Unternehmen, die sich wirklich ganz konsequent auch für den Wandel einsetzen und neu ausrichten und so gut es ihnen möglich ist im bestehenden System, das ist für uns alle eine Herausforderung, privat wie als Unternehmer, die aber wirklich versuchen, auch echten Wohlstand zu fördern in der Gesellschaft, in der Belegschaft, durch die Art und Weise, wie sie produzieren. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Teil von einem Systemwandel. Also es ist ja keine individuelle Veranstaltung.
Vivien Dittmer, Sie haben Ihre Kindheit auf Bali verbracht. Später zogen Ihre Eltern dann in die USA und Sie leben heute in Deutschland. Aber in Bali haben Sie die Perspektive der traditionellen Kulturen kennengelernt. Aus unserer Perspektive sind diese traditionellen Kulturen arm. Aber Sie beschäftigen sich seit Ihrer Kindheit mit der Frage, wer eigentlich reich und wer arm ist. Ne? Und das hat auch mit einer engen Freundschaft zu einer Balinesin zu tun, die aus materiell armen Verhältnissen stammt. Was haben Sie denn damals gelernt? Was waren Ihre Erfahrungen?
Ja, meine Erfahrungen waren sehr verwirrend. Diese Freundschaft begann, da war ich 4 Jahre alt und sie war etwa 9. Wir wissen das bis heute nicht. Und sie war wirklich aus einer sehr armen Familie. Sie musste arbeiten, um zum Lebensunterhalt beizutragen. Und zugleich habe ich durch diese Freundschaft eine Kultur kennengelernt, die auf völlig andere Art und Weise reich ist. Und das hat mich als kleines Mädchen sehr, sehr verwirrt, weil natürlich ist mir das aufgefallen, wie groß unser Haus ist, dass wir ein Badezimmer haben, dass wir warmes Wasser haben. Und das war sehr schwierig für mich. Ich habe mich sehr geschämt. Und zugleich, wann immer sie mich mitgenommen hat, dann zum Beispiel zum Fluss, wo das Dorf badete, war das ein unfassbar schönes Erlebnis. Da war so viel Heiterkeit, so viel Gemeinschaft, so viel Schönheit. Und ich bin nicht nur auf Bali aufgewachsen, sondern auch in Deutschland. Ich hatte immer wieder die Gelegenheit, auch die beiden Kulturen zu vergleichen. Und es fiel mir einfach auf, dass, wenn ich hierher kam, die Menschen so unglücklich aussahen im Vergleich, obwohl sie alles hatten. Und das hat mich so verwirrt, weil natürlich wurde mir auch gesagt, schau, wie gut du es hast, schau, wie arm sie sind. Und etwas in mir sagte, ja, aber irgendwie stimmt das doch auch nicht. Und ich möchte aufmerksam machen auf den Reichtum vieler traditioneller Kulturen, der eben auch in gewisser Weise unsichtbar ist. Aber wir sehen ihn in den Gesichtern der Menschen, die oft einfach ja, wie von innen leuchten. Gerade in sehr schwierigen Umständen.
Auch bei uns gibt es eine, kann man sagen, relative Armut. Also die Grundbedürfnisse sind gedeckt, ja. Aber es gibt ganze Bevölkerungsschichten, die sich bemühen, ungeheuer bemühen, die Familie zu ernähren. Ne? Also wo zwei arbeiten müssen und die Kinder haben ganz wenig von den Eltern. Ja? Die kommen dennoch nicht sehr viel weiter. Ja? Und die betrachten sich oft als Versager, ja? Als Menschen, die es nicht geschafft haben. Ja? Oder schämen sich für ihr Leben oder das ihrer Eltern. Was macht denn das mit den Menschen?
Ja, das hat mich total fasziniert. Also ich habe da einiges recherchiert für mein Buch zum Thema relative versus absolute Armut. Und da gibt es Forschungen, die eben zeigen, dass relative Armut, ist egal, ob jetzt jemand in einem Vierzimmerhaus in Norwegen mit Zentralheizung komplett versorgt lebt oder in einer Wellblechhütte in Uganda, die relative Armut ist eben dieser Vergleich. Und das hat psychologisch den absolut gleichen Effekt. Egal, ob das jetzt eine Wellblechhütte ist oder ein Haus mit Zentralheizung. Das fand ich total faszinierend. Und das hat mit diesem Thema Status zu tun. Und mit dem Thema Statusangst und mit dem Vergleich, der für uns ganz schwierig ist. Und diese Forschung hat mich unglaublich fasziniert und auch sehr betroffen gemacht, die eben gezeigt hat, welche Auswirkungen Ungleichheit hat in einer Gesellschaft, und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft. Und je größer die Ungleichheit, desto schlimmer ist es natürlich, ganz unten zu sein, aber desto schlimmer ist es auch, in der Mitte oder oben zu sein.
Stichwort oben zu sein. Es gibt ja, also die Ungleichheit ist extrem gewachsen, ja, und wächst weiter. Das hat einfach auch mit Vermögen zu tun, nicht mit Einkommen, sondern es hat mit Vermögen zu tun. Das ist das Problem. Also Vermögensungleichheit, Kapitalakkumulation. Was den Steuersatz betrifft, zahlt in den USA, glaube ich, ein Milliardär, und zwar den Steuersatz, ja, ein Milliardär weniger als seine Sekretärin, ja. Trotzdem ist die Erfahrung mit Superreichen, dass sie sich, je mehr Geld sie haben, umso mehr auch um ihre Vermehrung, um das Vermehrung dieses Geldes kümmern. Ja. Jetzt könnte man fragen, warum denn? Haben die denn nicht genug?
Offensichtlich nicht. Also ich habe auch einige Jahre meines Lebens in der sehr engen Begleitung von wirklich sehr wohlhabenden Menschen verbracht und durfte sie dadurch sehr nah kennenlernen und habe ihre Not auch kennengelernt. Und das ist wirklich eine Sucht. Und die verdeckt immer eine innere Not. Und die wird nicht gelindert durch extremen Reichtum, weil extremer Reichtum auch einsam macht.
Es macht gar keinen Sinn, was dann am Bankkonto oder in den Assets steht, ja? Sondern das ist, der Vergleich ist das Problem. Der vergleicht sich wieder mit jemand anderem.
Genau, und auch einfach dieser Kick. Also es ist wirklich das Belohnungssystem, was jedes Mal getriggert wird. Das ist wie beim Mensch, ärgere dich nicht, eine 6 würfeln. Ja, da ist so dieser kurze Euphorieschub. Ja. Und das ist das Gleiche. Aber wenn ich halt schon 10 Millionen oder 100 Millionen auf dem Konto habe, dann brauche ich halt eine höhere Dosis, damit ich diesen Kick kriege. Wenn mir jemand 1.000 Euro überweist, dann wird das für mich, dann kriege ich keinen Kick davon. Also es geht eigentlich nur um eine winzige biochemische Geschichte.
Die was mit einem macht. Ne?
Ja, genau.
Geld ist, kann man ja sagen, grundsätzlich eine tolle Erfindung. Ne? Wir können Tauschprozesse global über die ganze Welt vereinfachen, weltweit Handel treiben. Allerdings hat Geld, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, 2 Dimensionen. Geld kann frei machen, ja? Aber Geld kann auch arm machen. Das klingt jetzt sehr eigenartig. Müssen wir neu über Geld nachdenken?
Ich denke, wir müssen dringend über Geld nachdenken. Also viele Menschen streben ja nach Geld, um frei zu sein zum Beispiel. Das höre ich oft. Und es ist oft so eine Idee. Und das nicht nur individuell, sondern ich habe auch oft den Eindruck, bei uns als Gesellschaft gibt es so ein unausgesprochenes Versprechen. Irgendwann haben wir es dann geschafft und dann können wir es uns gut gehen lassen. Dann haben wir genug technische Innovation, Wohlstand, was auch immer. Und dann wird es entspannt. Und das haben ja auch so die Erfinder quasi unseres Systems, haben das ja auch in Aussicht gestellt, ist leider nur nicht eingetroffen. Also die haben ja gemeint, unser größtes Problem wird sein, wie wir unsere Zeit vertreiben. Das ist leider nicht unser größtes Problem. Vor dem Hintergrund müssen wir dringend über Geld nachdenken und uns vor allem die Frage stellen, was ist genug? Im Hinblick auf Geld, überhaupt im Hinblick auf materiellen Wohlstand. Wenn wir das neu definieren können, dann können wir auch entdecken, ja, Geld kann frei machen. Geld ist ein ganz tolles Mittel. Und Geld kann auch sehr unfrei machen. Und ich kann auch schauen, dass ich möglichst unabhängig vom Geld bin, um frei zu sein für andere Wohlstandsdimensionen. Zum Beispiel Zeitwohlstand oder Beziehungswohlstand oder Kreativitätswohlstand. Und das finde ich eine ganz wichtige Reflexion für uns individuell und natürlich für uns als Gesellschaft.
Echter Wohlstand ist, wie Sie schreiben, nichts, was wir uns im Job erarbeiten können, nichts, was wir aufs Bankkonto legen könnten. Wir können echten Wohlstand nicht ansparen. Was dann?
Wir können ihn kultivieren. Ich mag das Bild von einem Garten, weil mir ist schon aufgefallen, dass es Menschen gibt, die teilweise über Jahrzehnte echten Wohlstand kultivieren. Sie kultivieren ihre Talente, sie pflegen ihre Beziehungen, sie pflegen ihre Spiritualität. Und das ist wie einen Garten zu bestellen. Und der wird immer schöner und immer resilienter auch und trägt immer mehr Früchte und Blüten. Und das ist auch unmittelbar spürbar, wenn wir einem Menschen begegnen. Wir können das wahrnehmen. Das ist ein anderer Vorgang, als es anzuhorten oder anzuhäufen, wie wir das mit Geld machen.
Also kultivieren wäre das eine. Gehen wir mal die einzelnen Wohlstandsdimensionen, von denen Sie sagen, das ist echter Wohlstand, durch. Und beginnen wir mal mit der Zeit. Wir haben ja schon gehört, wir leben in gehetzten Zeiten. Hass und Überdruss kennzeichnet unser modernes Zeiterleben. Was ist denn demgegenüber das, was Sie Zeitwohlstand nennen? Was ist das?
Für mich ist Zeitwohlstand zunächst einmal ein tiefes Einverstandensein mit dem Phänomen Zeit und mit dem Voranschreiten der Zeit. Das ist etwas, wenn wir das haben oder kultivieren, dann ist es leicht für uns, entspannt zu sein. Und wir haben nicht mehr den Wunsch, die Zeit entweder anzuhalten, also zu verlangsamen oder irgendwie zu beschleunigen. Und das ist ja eigentlich das, was wir ständig machen, dass wir versuchen, so wie Gas und Bremse, könnte das jetzt nicht ein bisschen schneller gehen oder könnte das jetzt nicht ewig anhalten. Und das ist so ein ständiger Kampf eigentlich mit dem Leben, weil Zeit ist in gewisser Weise Leben. Und der Schlüssel zu diesem Einverstandensein in unserer Gesellschaft ist ganz stark Entschleunigung, weil wir sind schon jetzt viel zu schnell. Die Maschinen sind viel zu schnell. Und wir versuchen immer noch mitzuhalten mit den Maschinen.
Es werden Ökonomen einwenden, ja? Frau Dittmar, Sie haben die Beschleunigung nicht verstanden. Warum? Zeit ist Geld. Ja? Wir beschleunigen ja deswegen, weil wir mehr Geld brauchen, ja? Damit wir uns Leben kaufen können. Ja? Zeit ist Kapital.
Ja.
Deswegen ist Zeit eine knappe Ressource. Was verstehen Sie daran nicht?
Genau, und das ist das Problem. Also der Grund, warum wir ständig beschleunigen, ist natürlich, weil die Wirtschaft ständig wachsen muss. Und deshalb wird es auch immer knapper mit der Zeit. Also das wird auch nicht aufhören, sondern wir werden immer weiter beschleunigen. Und viele sagen, wir rasen auf einen Abgrund zu und wir beschleunigen noch. Und das ist Teil des Problems, dass Zeit in unserem System als Geld missverstanden wird. Dabei ist Zeit Leben.
Zeitwohlstand, wie Sie es beschreiben, nimmt dieses Phänomen sehr ernst. Ne? Und dass wir eigentlich selbst die Zeit sind, das ist ja das Geheimnis. Ja? Mhm. Aber was bedeutet das, diese Erkenntnis für jene, die sagen, ich habe keine Zeit?
Ja, dann gilt es erstmal zu fragen, warum habe ich keine Zeit? Also wir haben ja alle gleich viel Zeit, jetzt mal jeden Tag. Mhm. Was machen wir mit dieser Zeit? Wo geht die hin? Und das Verblüffende ist ja, dass die meisten Menschen noch genug Zeit haben, um Fernsehen zu schauen und Social Media zu machen und alle möglichen Zeitvertreibe, oft auch irgendwelche Handyspiele sehe ich auch immer mehr bei Erwachsenen. Also Sachen, wo ich jetzt sage, ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber notwendig. Also die innere Not wird damit gelindert. Aber das sind halt alles Zeitfresser. Und eine spannende Frage ist natürlich, warum ist es denn so schwierig für uns einfach da zu sein? Also zum Beispiel warten ist ja für uns was ganz Schlimmes. Und in den Kulturen, wo Zeitwohlstand herrscht, ist Warten normal. Das passiert ständig und wird überhaupt nicht als schlimm empfunden.
Was könnte denn beim Warten entstehen?
Ja, wir haben einfach Gelegenheit, mal da zu sein und zu schauen, was passiert. Sei es, dass wir einfach mal es genießen können, nichts zu tun zu haben. Und das ist ja für uns in unserer Sozialisierung ein mega Stress.
Weil Zeit genutzt werden muss.
Genau.
Der Bus, warum ist der noch nicht da?
Zeitverschwendung. Mhm. Zeitverschwendung ist die größte Sünde. Ja. Und da habe ich natürlich durch meine Kindheit auf Bali gesehen, da wurde Zeit verschwendet in Stunden, hunderte Stunden, weil hunderte von Menschen stundenlang auf irgendwas warteten. Aber sie warteten nicht, sondern sie waren einfach da.
Jetzt wird der Ökonom sagen, Frau Dittmar, ja, gucken Sie sich mal Berlin an und dann gucken Sie sich mal Bali an. In Berlin stehen Häuser, da fährt die U-Bahn. Gucken Sie sich Bali an, Strohhütten. Ja, Bahn. Ja. Also das ist eben so, wenn man so mit der Zeit umgeht, bringt man es zu nichts.
Und das stimmt auch. Also wir können sagen, es korreliert Wirtschaftswachstum mit Zeitarmut, wenn wir uns so umgucken, ne? So ganz unqualifiziert. Es gibt dann noch eine andere interessante Korrelation, die hat ein Ökonom auch schon in den 50er Jahren beobachtet, auch auf Asienreisen, E.F. Schumacher war das. Und der hat die provokante These aufgestellt, dass Armut korreliert mit zeitsparender Technologie in einer Gesellschaft.
Also je mehr?
Je mehr zeitsparende Technologien wir haben, desto mehr Zeitarmut haben wir in einer Gesellschaft. Und auch das kann man durch Beobachtung verifizieren. Erscheint erstmal völlig absurd, erklärt sich aber eben dadurch, dass die Maschinen immer schneller werden und wir aber nicht die Geschwindigkeit der Maschinen nutzen dürfen, um Pause zu machen, sondern wir müssen mitrennen.
Heute in den Passagen Haben oder Sein mit der Autorin Vivian Dittmar spricht Johannes Kaup.
Eine weitere Wohlstandsform nennen Sie den Kreativitätswohlstand. Damit assoziieren vielleicht manche beim Hören, okay, malen, schnitzen, basteln und ähnliches oder Strümpfe stricken, was auch immer. Ja. Ich vermute aber, dass Sie das anders meinen.
Also das kann natürlich sich auch so ausdrücken und tatsächlich geht es um viel mehr. Eine Art, das zu beschreiben, ist zu fragen, wie viel Ihrer Lebenszeit verbringen Sie im Flow-Zustand? Und Flow-Zustand ist ja dieser Zustand, der inzwischen ziemlich gut erforscht ist, also wo wir so jedes Zeitgefühl verlieren, Hunger und Durst vergessen und uns ganz in der Tätigkeit verlieren und einfach nichts anderes tun wollen, als immer weiter das, was wir gerade machen. Und das ist egal, ob das jetzt Malen ist oder Kochen oder Putzen oder die Steuererklärung. Oder also wir können Flow bei sehr vielen Tätigkeiten erleben.
Schaffen Sie das bei der Steuererklärung?
Es ist mir schon einmal gelungen.
Echt? Ich bin ein Anfänger.
Ja, es ist ganz interessant. Also es gibt wirklich da auch eine Fähigkeit, eine sogenannte Flow-Fähigkeit bei Personen. Und wir können das auch üben und lernen. Also Präsenz hilft sehr, wenn wir wirklich präsent sind in der Tätigkeit und uns ganz auf die Tätigkeit einlassen. Das kann man beim Putzen sehr gut üben. Und dann merken wir können einen Punkt von Präsenz erreichen, wo das eine Meditation wird und der Widerstand, dass wir das eigentlich jetzt nicht mögen, verschwindet. Und wir das als eine sehr erfüllende Tätigkeit erleben können.
Ich kann nur empfehlen, ich weiß nicht, ob jemand bei Ihnen hier Motorradfahrerin oder ist, ja? Gibt es jemanden? Eine, meine Tochter, okay. Sippenhaftung, okay. Aber das kann man beim Motorradfahren auch erleben. Und zwar jetzt nicht beim Racen, ja? Aber so, wenn man durch die Landschaft fährt und man schwingt da durch die Kurven. Voll präsent ist ganz anders, als wenn man mit dem Auto fährt, wo man dann irgendwie dann noch essen kann und Musik hören, sondern da bist du voll präsent, musst auf die Straße schauen, was ist in der nächsten Kurve und so weiter und kriegst also die Landschaft in einer Weise mit, dass man glaubt, man hat 5 Kinofilme gesehen, wenn man so eine halbe Stunde durch die Landschaft gefahren ist. Und trotzdem vergisst man sich dabei. Also, das ist paradox. Ne? Wenn Sie spirituellen Wohlstand leben, ja, was passiert dann mit der Liebe? Weil Liebe ist ja nur etwas Privates, ne? Zwischen Ihnen und Ihrem Mann, vielleicht Ihren Kindern. Ja, gibt die Eltern noch hin und wieder. Ja, ich liebe Eiscreme und so. Also, was passiert mit der Liebe, wenn Sie spirituell sind?
In meinem Erleben wird Liebe zunehmend zu einer Fähigkeit. Und das ist wiederum auch etwas, was man in gelingenden traditionellen Kulturen beobachten kann. Also die können nur so eng zusammenleben, weil sie fähig sind, sich ständig wieder zu vergeben und ihr Herz aufzumachen und sich einfach so zu nehmen, wie sie sind. Und die Verknüpfung zur Spiritualität ist natürlich ganz klar, dass Liebe immer mehr als universelle Kraft erkannt wird, wo wir alle Zugang finden können und auch wieder verlieren können. Und die sich auf immer mehr Wesen richten kann. Ich sage jetzt bewusst nicht Menschen, sondern Wesen.
Das heißt, eine Form von universaler Verbundenheit. Also ich bin nicht mehr getrennt von, auch nicht von den Tieren. Selbst wenn ich die Tiere esse, ich bin kein Vegetarier. Aber die Art und Weise, wie ich sie konsumiere, ja, oder mit welcher Achtung, das macht einen Unterschied, als wenn ich jetzt Massentierhaltungsware jeden Tag in mich reinstopfe. Ne? Also selbst das, ja, auch da kann Verbundenheit eigentlich einen Unterschied machen, oder?
Ja, also das ist ja, wenn wir die 5 Dimensionen von echtem Wohlstand anschauen, dann geht es bei jeder einzelnen Dimension um Verbindung. Verbindung mit diesem Moment, Verbindung miteinander, Verbindung mit meinen Talenten, Verbindung mit dem Göttlichen, dem Lebendigen, was auch immer, wie auch immer wir es nennen wollen. Und dann eben auch die 5. Dimension, ökologischer Wohlstand, Verbindung mit allen nichtmenschlichen Wesen, mit den Tieren und Pflanzen. Und dass wir eben erkennen, dass alles mit allem verbunden ist und dass unser Wohlergehen, unser Wohlstand auch untrennbar verwoben ist mit dem Wohlergehen von den Ökosystemen, die uns erhalten.
Lassen wir noch einmal zurückkommen auf Spiritualität. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt Atheist, ja, aber ich mache Yoga, ja, und so. Ich mache eh was, ja. Also so im Sinne, ich werde fit und wach und kann dann wieder im Wettbewerb so bestehen, im Alltag, meinen Mann und meine Frau stehen. Reicht das nicht?
Also das ist etwas, was ich beobachte. Also erstens wird natürlich im Kapitalismus alles zum Produkt. Das haben Sie ja auch schon thematisiert, die ganze Esoterikbranche. Und zweitens haben wir mit der Spiritualität natürlich Yoga, Achtsamkeit und so weiter das Problem, dass es sehr stark instrumentalisiert wird, dass es eine Wellness-Geschichte wird oder eine Leistungsgeschichte. Also ich kann dadurch meine Leistung auch noch steigern. Ja.
Oder Status, nicht?
Ich mache auch oder mein Yoga. Status, genau. Es gehört ja auch zum guten Ton schon, Yoga zu machen oder zu meditieren. Und wenn wir aber wirklich in die Tiefe gehen, bei eigentlich jeder Wohlstandsdimension und bei dem spirituellen Wohlstand, insbesondere, dann kommen wir zu ganz existenziellen Fragen des Menschseins. Das ist nicht so eine Nice-to-have-Wellness-Geschichte, das mache ich jetzt auch noch, weil es das Leben ein bisschen schöner macht, sondern wenn wir uns wirklich auf die Sinnfrage einlassen, die Gottesfrage einlassen, warum bin ich hier, warum gibt es das alles, was mache ich hier? Das sind ja existenzielle Fragen, die uns tief auffühlen, wenn wir den Mut haben, uns ihnen zu stellen und die unser ganzes Leben verändern können, wenn wir uns wirklich auf sie einlassen. Und das sind die Fragen, letztlich, wenn wir, um nochmal auf traditionelle Kulturen zurückzukommen, wenn wir die Rituale von traditionellen Kulturen anschauen, dann befassen die sich immer auf so einer existenziellen Ebene mit diesen Fragen. Auch mit der Frage von Gut und Böse und wie das zusammenspielt. Und das sind ja Fragen, die uns eigentlich alle tief im Inneren bewegen und die uns sehr bereichern, wenn wir uns diesen Fragen stellen. Und die, mit denen wir aber oft alleine sind oder die wir halt verdrängen. Ja.
Kommen wir zur 5. Dimension, also ökologischer Wohlstand. Wir haben die letzten mindestens 300 Jahre im Westen Kultur und Natur als Gegensätze gesehen. Da, wo Natur war, muss Kultur werden. Ja. Motto war meistens industrialisierte, technologisch unterstützte Handhabbarmachung von Natur, ja. Zur effizienten Nutzung, ja. Damit ist uns etwas verloren gegangen, was Sie eben ökologischen Wohlstand nennen. Was verstehen Sie denn darunter unter ökologischen Wohlstand und was können wir tun?
Ja, letztlich ist es genau das, was Sie auch benannt haben, dieses mechanistische Weltbild, wo wir letztlich uns selbst und einander als Subjekte und Objekte betrachten und die Welt als Ding. Und was verloren gegangen ist, ist die Verbindung und das Bewusstsein, dass alles lebt und dass alles mit allem verbunden ist. Und die Beziehung ist damit nicht verloren gegangen. Die sind ja immer noch da, diese Beziehungen, aber sie werden ausgeblendet. Wir tun so, als wären sie nicht da. Mhm. Und für mich ist so ein gutes Beispiel, ist, wir gehen in den Supermarkt und wir sehen ein Produkt im Regal. Und wenn wir dieses Produkt nehmen, das kann super ausschauen. Und wenn wir uns dann damit beschäftigen, wo das Produkt herkommt und wer daran gearbeitet hat und wie viel CO2 und andere schädliche Stoffe dadurch in die Welt gekommen sind, dann sehen wir auf einmal, dass dieses wunderschön verpackte Produkt mit ganz viel Schmerz, das hat einen riesen Schmerzrucksack, dieses Produkt. Und das blenden wir normal aus. Und wenn wir mal beginnen, uns das bewusst zu machen, oder Sie haben vorhin das Beispiel Fleisch genannt, wenn wir uns bewusst machen, wo das Fleisch herkommt, und wie das Tier gelebt hat, das ist ja unerträglich. das müssen wir ja ausblenden, wenn wir dieses Fleisch essen wollen. Also den wenigsten wird es gelingen, dieses Fleisch zu essen, während sie sich das bewusst machen. Und das führt dazu, dass wir völlig abgeschnitten sind, dass wir überhaupt nicht mehr diese Verbindungen erleben, von wo die Nahrung herkommt, wie unsere Bedürfnisse gestillt werden und diese Beziehungen, die ja weiterhin bestehen, einfach von so viel Schmerz erfüllt sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das spüren, auch wenn wir es ausblenden, und dass es uns belastet und unglücklich macht, weil uns erstens der Halt fehlt von diesen Verbindungen und zweitens dieser Schmerz einfach, wir essen diesen Schmerz letztlich.
Und es hat noch einmal auf der makroökologischen Dimension unsere Lebensweise ja große Auswirkungen, die uns jetzt an die Grenzen bringen. Und jetzt, wir haben jetzt gerade in Ägypten die COP, also die Klimakonferenz, die noch einmal deutlich aufzeigt, also dass wir eigentlich CO2-Ausstoß nicht gesenkt, sondern vergrößert haben. Also wir wissen seit mindestens 50 Jahren, seit dem ersten Club of Rome-Bericht, dass wir eine Lebensweise haben, die nicht zukunftsfähig ist. Ja? Wir wissen, dass wir eine neue Richtung einschlagen müssen. Ja? Die meisten von uns haben aber auch Angst vor Verzicht, vor Verlusten, auch Statusverlusten. Ja? Und auch jene, die diese Analyse wirklich schmerzt und alarmiert, die fühlen sich schuldig. Ja? Die fühlen sich schuldig, sogar viele in der jungen Generation. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass diese vielen Plädoyers also für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit, die wir heute hören, aber auch die Blockadeaktionen der Angriffe auf Kunstwerke und Ähnliches von Umweltaktivistinnen, ich glaube aber, dass das letztlich völlig in die Leere läuft, dass nichts bewirkt. Es wird nichts am Kurs ändern. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe das ähnlich. Ich will es nicht pessimistisch sagen.
Meine Frage ist ja provokant.
Also ja, ist nicht pessimistisch, also wir haben jetzt seit 50 Jahren den erhobenen Zeigefinger probiert. Mhm. Und ich halte das für einen Fehler der Umweltbewegung, einen ganz großen Fehler, weil wir es versäumt haben, dieses Gespräch zu führen und aufmerksam zu machen auf all die Dimensionen des Lebens, auf die wir schon jetzt verzichten, die so existenziell wichtig sind für uns, dass wir krank werden, weil sie uns fehlen. Und solange wir nicht dahin gucken und wirklich ein Bild malen von einer Lebensweise, die ökologisch nachhaltig ist und die erfüllend ist.
Also Sehnsuchtsprodukte.
Ja, ja. Mhm. Da werden wir das nicht schaffen. Und dann wird ja manchmal gesagt, ja, wir brauchen eine Diktatur. Ja, okay. Und dann? Also ist das dann das Sehnsuchtsbild, dass wir eine Diktatur haben, die jetzt dann das alles durchdrückt und das ist dann, wie wir leben wollen? Also und ich frage mich einfach, warum so wenig daran gearbeitet wurde, positive Zukunftsbilder zu entwickeln. Es gibt Leute, die haben daran gearbeitet, aber viel zu wenig. Es wird ständig fokussiert auf Verzicht. Wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen nicht mehr Auto fahren. Alles, was uns noch irgendwie das aushalten lässt, was wir hier ertragen müssen, soll uns weggenommen werden. Und damit wollen wir Wahlen gewinnen. Ich verstehe das nicht, warum das so gemacht wurde. Und wir haben dadurch kostbarste Jahrzehnte verschwendet. Und da brauchen wir dringend einen Wechsel im Diskurs, einen Wechsel in dem, wozu wir einladen. Und mein Bemühen in dem Buch war ja wirklich eine Wohlstandsform, eine Lebensvision zu skizzieren, wo ich Neid wecke. Und ich wecke Neid. Wenn Leute hören, wie viel Zeit ich habe für manche Sachen, dann werden die neidisch. Und vor allem die dieses System am Laufen halten.
Sie können es sich leisten, Frau Dittmann, wenn Sie sagen, ne? Genau.
Ja, das ist nicht das, was ich höre, sondern was ich wahrnehme ist, weil ich spreche auch vor Führungskräften, vor Unternehmern, ich nehme hier bewusst die männliche Form, da ist eine Betroffenheit im Raum und eine Sehnsucht wird berührt und eine Armut wird spürbar und ein, oh, wenn das möglich wäre, können wir das überhaupt mal wagen zu denken? Und dann geht natürlich die Mühle weiter. Aber wir brauchen diese Sehnsuchtmomente von, wie wäre das denn, wenn Leben nicht erst nach dem Ruhestand beginnt? Wie wäre das denn, wenn wir genügend Zeit hätten?
Wie wäre das, wenn wir 20 Stunden Woche hätten.
Ja, das bräuchte es für eine Postwachstumsökonomie, damit das Ding langsamer wird. Und natürlich hängt da unglaublich viel dran. Das Ding ist nur, der Systemwandel wird kommen. So oder so. Die Frage ist, gestalten wir ihn? Und der Gestaltungsraum wird immer kleiner. Je früher wir ihn gestalten, desto mehr Gestaltungsmöglichkeit haben wir noch, eine Zukunft zu gestalten, die lebenswert ist. In einer Welt, wo ich sage, ja, so habe ich auch Lust zu leben. So finde ich schön zu leben. Das kann ich mir vorstellen. Da möchte ich meine Kinder und Enkelkinder vielleicht irgendwann drin großziehen. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Es geht nicht darum, wollen wir so weitermachen oder nicht. Wir können gar nicht so weitermachen. Das ist völlig klar.
Haben wir vielleicht uns zu stark auf die negativen Indikatoren auch fixiert? Also wenn wir jetzt sagen, boah, wir prolongieren sozusagen das, was jetzt ist, in die Zukunft. Also die Zukunft kann nur schlecht sein, ja? Die kann nur dunkel sein. Also es gibt keine Hoffnung mehr. Ja? Was sollen wir eigentlich tun? Nicht? Also, eigentlich muss man resignieren und verzweifeln, wenn man jetzt sozusagen von der Gegenwart sozusagen die Zahlen und Entwicklungen uns nur angucken. Aber vielleicht sind die Zahlen und Entwicklungen, verdecken die was, verbergen die etwas, was dennoch da ist und worauf wir hinschauen sollten?
Also ich glaube, dass es diese Konfrontation schon braucht. Diese Konfrontation mit, wo wir gerade hinsteuern. Und zugleich ist es ganz wichtig, und ich denke, darauf wollen Sie hinaus, dass wir uns bewusst machen, dass Geschichte sich ja nie linear entwickelt hat. Dass es immer wieder Sprünge gab, die niemand hat kommen sehen. Wirklich niemand.
Im Negativen wie im Positiven.
Im Negativen wie im Positiven, ja. Genau. Und dass es ganz oft wirklich neue Ideen waren, die dazu geführt haben, dass etwas möglich war, was davor undenkbar gewesen wäre. Mhm. Also es ist ganz oft das Bewusstsein und das ist meistens wirklich ein neues Narrativ. Und das ist wirklich die Frage, welche Geschichte erzählen wir uns denn über unsere Gegenwart, über unsere Zukunft, über unseren Wohlstand?
Welche Geschichten würden Sie denn erzählen, damit der Atem der Zukunft uns anweht, einer positiven Zukunft?
Ich erzähle sehr gerne die Geschichte, dass alle Länder Entwicklungsländer sind und dass viel von der Armut, die wir hier haben, in anderen Ländern, die materiell arm sind, nicht in dem Ausmaß da ist. Das schreitet auch dort voran, leider. Und eine wunderbare Perspektive fände ich eine gegenseitige Entwicklungshilfe. Und ein Stück weit passiert das. Und leider passiert das immer noch so, dass es das jetzige System weiter beschleunigt. Statt dass wir wirklich hingehen und sagen, was können wir lernen von anderen Kulturen, das unsere Not lindert und uns hilft auszusteigen aus diesem Hamsterrad, in dem wir gefangen sind, aus dieser Zerstörungsmaschinerie, die wir immer noch anfeuern.
Hölderlin hat ja mal gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Aber es wächst natürlich nicht von selbst. Ja. Ja? Also Krisenzeiten sind, Churchill sagte, glaube ich mal, never let a good crisis go to waste. Also verschwende niemals eine gute Krise, sagt er, weil das sind die eigentlichen Inkubationszeiten für Wachstum und für Transformation. Ne?
Nicht Wirtschaftswachstum.
Naja, nein. nein. Nämlich auch die Konfrontation mit dem Ende, ja, dass etwas zu Ende geht und dass es nicht mehr weitergeht, ja, oder mit dem Tod, ja, die ist so radikal, dass sie so Lebenskräfte, neue Lebenskräfte und kreative Lebenskräfte weckt in uns. Ja? Also sollten wir uns vielleicht fragen, wer möchte ich als Mensch gewesen sein? Oder als Gesellschaft könnte man es anders sagen. Was wollen wir der nächsten Generation hinterlassen haben, wenn wir abtreten?
Das ist eine wunderbare Frage. Eine weitere wunderbare Frage oder ein Gedankenspiel ist auch, was ist, wenn wir in die Zukunft reisen und uns eine Zukunft vorstellen, in der wir tatsächlich gerne leben möchten oder unsere Enkelkinder oder Urenkel? Und was ist die Geschichte, die ich diesen Nachfahren dann gerne erzählen möchte, über was meine Rolle war, diese Zukunft möglich zu machen? Was habe ich damals getan?
Also sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest.
Ja, was war dein Beitrag? Das ist eine sehr schöne Frage.
Ich möchte noch mal am Schluss zum Anfang zurückkommen. Krisenzeit, Angst, Mutlosigkeit, Resignation. Wie geht es Ihnen, Vivian Dittmar, dabei? Gibt es für Sie trotz allem Gründe für Hoffnung und Zuversicht?
Also mich schmerzt die Entwicklung. Und nicht, sie schmerzt nicht nur, sondern sie macht mich auch fassungslos, dass wir so blöd sind. Und ich sehe da auch eine Veränderung. Ich habe mich vor 10, 15 Jahren noch viel mehr dafür eingesetzt, dass bestimmte Sachen verhindert werden. Im Moment fokussiere ich mich viel mehr darauf, wie können wir diese Krise wirklich gut nutzen für den Bewusstseinswandel, den es einfach dringend braucht. Jetzt, wo ich sehe, wir können es nicht mehr verhindern. Das heißt, was mir gerade Hoffnung macht, wenn mir etwas Hoffnung macht, ist paradoxerweise, wie schnell es schlimm wird. Weil das ist das, was wir gerade brauchen. Wir brauchen, dass es schnell schlimm wird, weil dann haben wir die Chance aufzuwachen und den radikalen Bewusstseinswandel und Kurswechsel einzuleiten, den es braucht.
Und Sie befürchten nicht, dass die Leute dann sich in solchen Situationen noch mehr in die Angst und noch mehr sozusagen auf sich selbst zurückwerfen und zurückziehen und dann sagen, okay, ich schaue nochmal auf mich, auf meine Familie, die zu retten. Also ich sage jetzt mal Stichwort Prepper, ja, der in der Situation überleben will ohne die anderen. Ne?
Es wird wahrscheinlich beides passieren. Also die Menschheit ist ja unglaublich resilient. Wenn wir gucken, was wir schon alles erlebt haben über die Jahrtausende, wir haben sehr, sehr schlimme Zeiten durchlebt. Und die schlimmen Zeiten bringen ja das Schlechteste im Menschen hervor und das Beste. Beides. Und das wird wieder der Fall sein. Und interessant ist aber, was passiert darunter? Also wenn wir zurückgucken auf wirklich dunkle Zeiten in der Geschichte, dann ist ja daraus immer etwas neu geboren. Immer. Und das war aber jenseits von den guten Zügen des Menschen oder den schlechten Zügen des Menschen, die im Überlebensmodus rauskommen. Ja, das wird passieren. Aber was passiert drunter? Was ist die größere Bewegung, die passiert? Das ist das, was mich interessiert.
Eine Bewegung, die Hoffnung macht?
Eine Bewegung, die hoffentlich dazu führt, dass wir uns der Verbundenheit von allem bewusst werden und erkennen, also aufwachen aus dieser Illusion, dass es mir gut gehen kann auf Kosten von allen anderen.
Vivian Dittmar, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
In den Passagen brachten wir heute ein Gespräch, das Johannes Kaup am 12. November mit der Autorin Vivian Dittmar führte. Sie können diese Sendung in den nächsten 7 Tagen auch auf den Internetseiten von Ö1 unter oe1.orf.at hören. In den Passagen am kommenden Montag ist wieder Literatur der Rede wert. Autorinnen und Autoren, Kritikerinnen und Kritiker diskutieren im Rahmen der literarischen Soiree über ausgewählte internationale Buchneuerscheinungen. Die Buchauswahl? Mircea Cărtărescu, Melancolia. Elfriede Jelinek, Angabe der Person. Und Robert Menasse, Die Erweiterung. Es diskutieren Karin Fleischanderl, Übersetzerin und Kritikerin, Manfred Müller, Österreichische Gesellschaft für Literatur, Alexandra Milner, Literaturwissenschafterin und als Moderator Günther Keindlersdorfer. Die Passagen, jeden Montag um 16.05 Uhr.